Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schriftsteller, Drehbuchautor, im Nordwesten Russlands geboren und in der Ukraine aufgewachsen. Ich begrüße ganz herzlich in SWR1 Leute Andrei Kurkov.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, nach den Regeln der Westukraine müsste ich Ihnen jetzt erstmal einen Cognac anbieten. Jetzt ist es nur Ingwer-Zitronentee geworden.
Ingwer-Zitronentee ist gut. Es ist besser als Cognac. Ich
denke. Und ostukrainisch, habe ich gelesen, wäre es dann wiederum ein Wodka. Diese zwei unterschiedlichen Drinks, beschreiben die schon unterschiedliche Mentalitäten? Wie ist es?
Das ist so eigentlich, weil Ost von Ukraine gehört mehr sowjetische Mentalität, kollektive Mentalität. Und Zentral- und Westukraine eigentlich gehört zu europäischer, egoistischer, individualistischer Mentalität. Aber dazu kommt natürlich die Geschichte der ukrainischen Anarchie. Weil Ukraine als unabhängig war im 16., 15., 17. Jahrhundert. Das war eine anarchische Demokratie mit Wahlen, mit Gerichten, aber ohne fixierten Grenzen und ohne Münzen und Banknoten.
Aber was rauszuhören ist, dieses Land ist seit jeher auch zerrissen und ein Spielball zwischen unterschiedlichen Staaten.
Ja, eigentlich nicht so schwierig zu erklären, weil Ukraine besteht von 26 Regionen. Und einige Regionen gehörten früher zu anderen Ländern. Zum Beispiel Transkarpatien gehörte im 19. Jahrhundert, ich glaube, drei oder vier Länder. Und in Tschernowitz, eine schöne Stadt an der Grenze jetzt mit Moldawien, und früher das war eine rumänische Stadt, aber in 1917, 16, 18, 14 Mal das Land veränderte sich, aber die Stadt blieb.
Und da merkt man schon, Sie sind ein guter Ukraine-Erklärer, da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Aber gerne würde ich bei Ihnen als Person bleiben, denn man merkt, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Und im Klappentext des Buches steht sogar, dass Sie 11 Sprachen sprechen. Sie wollten mal Diplomat werden. Wie haben Sie beispielsweise Deutsch gelernt?
Eigentlich, ich war angefragt, von Diogenes Verlag Deutsch zu lernen. Das war 1997, um Lesungen und Veranstaltungen zu führen, auf Deutsch zu führen, ja. Ich bin dankbar Goethe-Institut, weil Goethe-Institut Kiew hat mir für 3,5 Wochen nach Prien am Chiemsee in Bayern geschickt, im Winter, das war sehr kalt, ja. Und ich machte einen intensiven Kurs, aber danach hatte nur Praxis mit Lesungen und ich erinnere mich meine erste Lesereise, als ich die Texte schon ganz gut las, aber ohne zu verstehen, was ich las und ohne Fragen zu verstehen.
Russland und die Ukraine haben am Wochenende Gefangene ausgetauscht. Das wird als Zeichen für Friedensverhandlungen für die Ostukraine gewertet. Andrei Kurkov in SWR1 Leute, wie werten Sie das?
Ja, das ist sehr wichtig, dass diese 35 Ukrainer sind zurück nach Ukraine gekommen. Ja, aber ich habe Hoffnung, dass etwas Positives passieren und vielleicht der Krieg wird bald zu Ende. Aber ich bleibe skeptisch, ich muss sagen, weil ich vertraue Putin nicht. Und ich bin auch fast sicher, dass dieses Umtausch ermöglicht durch die Gespräche zwischen Macron, Trump und Putin.
Ja, das vermittelt wurde. Jetzt hofft Zelensky natürlich auf einen weiteren Austausch, denn es gibt noch etwa 120 politisch Gefangene aus der Ukraine in Russland. Und jeder hat natürlich andere Interessen. Welche Interessen hat Putin?
Putin will eigentlich Ukraine politisch kontrollieren, weil Putin wirklich baut ein neues Sowjetunion auf.
Putin sprach lange von dem Neurussland?
Ja. Ja, weil er will Russland Superpower zurück, diese Titel zu bekommen, ja. Und natürlich, ja, Ukraine bleibt sehr wichtig für Russland, weil ohne Ukraine, Russland kann nicht ein Imperium, ein Superpower sein. Weil das ist ein Land, Ukraine, von Größe, größere als Frankreich zum Beispiel, sehr reich mit Landwirtschaft.
Doppelt so groß wie Deutschland ist die Ukraine.
Ja, und natürlich, es gibt, als ich gesagt habe, 50% der Leute, die Russisch sprechen, und von ihnen Hälfte vielleicht sind nicht pro-russisch, aber Sympathie für russische Kultur natürlich haben, ja, für russische Geschichte.
Aber jetzt wurde natürlich am Wochenende, am Sonntag auch gewählt in Moskau, Regionalwahlen und auch in anderen Regionen. Putin ist da sehr geschwächt worden, speziell auch in Moskau. Das schwächt doch sicherlich auch seine Position, um die Erweiterung der Ukraine für sich zu schaffen.
Ich glaube, ja, das ist vielleicht peinlich für ihn, diese Resultate von Wahl zu sehen. Aber sie beeinflussen die Situation nicht und sie werden nicht seine Politik beeinflussen. Weil wir reden um einen Kreis von Leuten, die sind um Putin herum gesammelt, ja, und sie haben seine eigene Interesse.
Die Jugend geht auf die Straße inzwischen in Moskau. Man hat weniger Angst vor Repressalien. Das ist doch eine Bewegung.
In Moskau vielleicht die Jungen haben weniger Angst. Aber in der Provinz, sie haben so viel Angst, dass dort gibt es keine Demonstrationen, keine Protesten. Und praktisch 99% des Territoriums ist von FSB und Polizei so gut kontrolliert, dass Putin kann gut schlafen.
Was glauben Sie, wie wird sich dieser Konflikt weiterentwickeln, wenn wir jetzt gerade auf eine möglicherweise geschwächte Situation Putins schauen und auf einen Gefangenenaustausch, der ein erstes Zeichen für eventuelle Friedensverhandlungen ist?
Ja, Hauptsache ist, das Interesse von Putin liegt in der Situation, wann die Sanktionen gegen Russland sind annulliert. Und ich glaube, dass auch dieses Umtausch wird zu diesem Zweck dienen. Und wenn es gibt keine Sanktionen, dass es egal, was passiert drinnen in Russland mit Protesten und mit anderen Bewegungen.
Fast täglich sterben Soldaten und Zivilisten im Ukraine-Krieg. Andriy Kurkov, Sie schreiben darüber in Ihrem neuen Roman Graue Bienen. Und daher muss ich die Frage stellen, wie schläft es sich auf Bienenstöcken?
Eigentlich, das ist wahr, das existiert schon seit 10, 15 Jahren. Die Leute denken, dass das ist praktisch sehr gut für Gesundheit, für Nerven. Ich habe versucht.
Haben Sie es ausprobiert?
Ja. Und mein Freund hat eigentlich eine solche Bank gebaut über Bienenstöcke. Ja, das ist interessant. Ist wie eine Mikromassage.
Denn der Frührentner Sergej ist die Hauptfigur dort und er reist dann mit seinen Bienenstöcken, die im Krieg gefährdet sind, und er versucht, sie in eine gesicherte Zone zu bringen. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen?
Ja, ich war dreimal in Kriegsregion und ich war angefragt, ob ich werde einen Roman oder ein Buch über heutige Situation schreiben, und er sagte immer nein, ich werde abwarten, bis diese Situation zu Ende kommt und dann vielleicht noch 10 Jahre, um zu verstehen, was war das.
Die Situation dauert nun schon 5 Jahre.
Ja, aber mit diesem Krieg, es gibt 1.500.000 Flüchtlinge in Ukraine aus Donbass und aus Krim. Und es gibt viele Leute aus Donetsk, die sind nach Kiew umgezogen. Und ich habe mit vielen getroffen. Und einer hat mir erzählt, dass er fährt regelmäßig Richtung Graue Zone, weil es gibt ein Dorf, wo nur 7 Familien geblieben sind. Ja, und sie machen Konserven dort. Und er kommt, er bezahlt, nimmt diese Konserve nach Kiew, sie sind in einem Café verkauft, ja, aber so, er hilft seinen, ja, auch Donbass-Leuten, weil er kommt aus dieser Gegend, ja. Und diese Geschichte eigentlich hat mir provoziert, mehr über das Leben in Graue Zone zu denken. Und als ich verstanden habe, dass Graue Zone ist 450 Kilometer lang in Ukraine, in Donbass, das heißt Frontlinie, 400.
Und dort wird täglich geschossen.
Ja, dort ist täglich geschossen und die Leute sind eingewöhnt eigentlich, die Geschosse zu hören.
Wie ist das Leben dort in dieser grauen Zone? Sie können nicht dorthin reisen, aber Sie haben viel von Menschen aus der Region erfahren. Was?
Die Leute sind sehr geduldig und sie einfach warten. Sehr oft, ja, sie waren politisch nie engagiert vorher. Und auch jetzt eigentlich, sie sind unzufrieden mit beiden Seiten und sie wollen nur Friede abzuwarten. Ja, aber hauptsächlich, diese Leute sind einfache Leute, keine Intellektuelle. Die wollen nicht aus seinem Land oder sein Grundstück wegzugehen, seine Häuser zu verlassen. Ja.
Man sagt so oft, die Menschen sind so duldsam und erleiden so viel. Wäre es eine Möglichkeit, wenn diese Menschen eine Stimme bekämen, dass etwas passiert, wenn diese Menschen auch auf die Straße gingen? Ist so jetzt was eine absurde Vorstellung?
Das passiert nicht, weil in Donbass eigentlich es gab nie Volksproteste oder Demonstrationen. Diese Region war stark und streng von Lokalelite, Lokalmafia geführt. Die Leute lebten in einer Hierarchie, die existiert in der Armee oder im Gefängnis. So, sie einfach warteten auf Befehle oder auf Geschenke. Und was passiert heute, das ist auch Resultat dieses Systems. Weil Kiew mischte sich nicht in Donbass-Dinge ein.
Die Frage um die Krim wird sicher so schnell nicht geklärt werden, denn Russland wird die Krim so schnell nicht wieder hergeben wollen. Andrei Kurkov in SWR1 Leute sprach neulich mit einer Dame aus St. Petersburg und die sagte, dass Chruschtschow 54 als Kremlchef die Krim einfach verschenkt hat. Das hätte so nicht sein dürfen. Und insofern sei es nur rechtens, dass Putin die Krim zurückgeholt hat. Was sagen Sie?
Ja, das ist eine falsche Information über Geschenk. Das war eigentlich 300-Jahres-Jubiläum, das Sowjetunion gefeiert, als Ukraine war Teil von russischem Imperium geworden. Ja, aber praktisch alles war wegen Probleme mit Infrastruktur gemacht. Krim bekommt Trinkwasser aus Ukraine. Alle Energielinien sind aus Ukraine nach Krim gebaut. So praktisch, das war so gemacht, um einfacher Krim ökonomisch zu entwickeln, mit Hilfe von Ukraine.
Aber dennoch wurden ja auch die Bewohner der Krim gefragt. Der Westen verurteilt die Annexion der Krim als völkerrechtswidrig. Die Bewohner dort sehen das anders und haben zu einem Großteil dafür gestimmt, dass sie zu Russland gehören wollen.
Ja, es gab weniger als, glaube ich, 30% der Leute, die Teil in diesem illegalen Referendum genommen. Keine Krim-Tataren waren für Annexion und für Russland. Und es geht um ungefähr 300.000 Krim-Tataren. Die haben jetzt sehr große Probleme mit russischen Behörden. Ja, es gibt viele Ukrainer, 50.000 Ukrainer. Einige sind pro-russisch, die anderen sind pro-ukrainisch. Man kann nicht wirklich diese Situation legalisieren. Es gab keinen Krieg auf der Krim, aber es gab Leute, die waren von prorussischen Aktivisten getötet. Nicht nur Krim-Tataren, aber auch ukrainische Offiziere.
Was müsste passieren in diesem Konflikt? Was glauben Sie? Sie sagen, es kann keine legale Lösung geben.
Ja, ich glaube, dass nach dem Tod von Putin, vielleicht in 20 Jahren, es wird eine gefunden sein, durch United Nations vielleicht. Und eine Möglichkeit ist, dass Krim wird unabhängig genannt, aber mit Protektorat von Russland sozusagen. Dass Russland wird sagen, dass Krim gehört nicht uns, aber wir haben dort Interesse und wir werden Krim ökonomisch verteidigen.
Aber Sie machen die Entscheidung jetzt ganz allein von Putin abhängig.
Ja, genau. Ja, mit Putin, Krim wird natürlich immer russisch bleiben.
Was könnte Putin schwächen, außer Wahlen, die man jetzt am Sonntag gesehen hat, die zeigen, dass seine Zustimmung nicht mehr so groß ist?
Nur ökonomische Situation. Falls die ökonomische Lage in dem Land schlecht ist, dann wird es mehr unzufriedene Russen, vielleicht mehr Protesten, aber auch dann seine Helfer, seine Politiker werden vielleicht weniger loyal zu Putin. Ich weiß nicht, was kann nach seinem Tod oder, ich weiß nicht, Rückkehr passieren mit Russland, weil Russland ist so riesig und es gibt Regionen, die werden vielleicht sofort versuchen, unabhängig zu werden.
Viele Ihrer Bücher wurden zu Drehbüchern. Sind Sie dem jetzigen ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der ja ein Schauspieler ist, mal begegnet? Könnte diese Geschichte, die stattgefunden hat, könnte das eines Ihrer Drehbücher sein?
Eigentlich, ich habe schon einen Roman über einen zufälligen Präsident geschrieben. Der Roman heißt Die letzte Liebe des Präsidenten. Dort gibt es einen Held namens Wladimir Putin, ein russischer Präsident, und ein zufälliger ukrainischer Präsident Bunin. Ja, so vielleicht als Fortsetzung konnte ich diese Geschichte weiterschreiben und Zelensky benutzen, aber ich bin nicht sicher, dass ich will das machen.
Sind Sie sich mal begegnet?
Nein, nein. Eigentlich, ich habe nie auch seine Comedy-Shows gesehen, weil ich gucke kein Fernsehen. Manchmal gucke ich Filme, aber auf YouTube oder auf Netflix.
Okay, ja. Seine erste Amtshandlung war ja, das Parlament aufzulösen. Im Juli gab es dann Neuwahlen. Jetzt hat er auch die Mehrheit im Parlament. Wie erfolgreich ist Zelensky denn in der Bekämpfung der Korruption? Das hat er sich ja vorgenommen.
Ja, ich muss sagen, dass eigentlich Kampf mit Korruption nicht nur in Ukraine, aber auch in andere Länder kann Ewigkeit dauern. Ich erinnere mich 2005 und 2006 nach Orangener Revolution, als Präsident Juschenko hat damals mit Korruption gekämpft und das war erfolgreich. So auf kleinem Niveau, auf Grasniveau sozusagen. Es gab keine Korruption mehr. Zum Beispiel, ich war seit 2006 nie um Geld von Straßenpolizeien gefragt. Das war sehr wichtig, weil vorher praktisch jeden Tag praktisch jeder Fahrer war von Polizisten gestoppt und war gesagt, dass er hat etwas falsch gemacht und muss bezahlen.
Und hat dann unter Poroschenko die Korruption wieder zugenommen? Wie war das?
Nein. Es gibt Korruption in Ökonomie, in Industrie, in Politik. Das ist auf höchstem Niveau und man eigentlich sehe diese Korruption nicht. Es gibt anderes Problem, dass wegen wenig Geld zum Beispiel in Gesundheitsprogrammen. Die kranke Leute können nicht genug Behandlung ohne Privatärzten zu bezahlen zu bekommen. Ja, und das ist eine Korruption, aber das ist auch ein Sozialproblem.
Aber es gibt natürlich auch die Korruption, die von den Oligarchen gesteuert wird. Es heißt ja auch, dass Zelensky von einem Oligarchen, dem dieser Fernsehsender gehört, unterstützt worden ist.
Das ist eine lustige Geschichte, ich muss sagen. Ja, und ich glaube, dass Zelensky versucht jetzt, sich von diesem Oligarchen, von Igor Kolomoyskyj, zu distanzieren. Und das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, weil praktisch das Land gehörte immer 5, 6 Familien der Oligarchen. Jetzt diese Oligarchen spielen viel weniger Rolle. Eigentlich während Poroschenko, das war schon der Fall, schafft er Ukraine mehr zivilisiert und weniger korrupt zu machen? Ich weiß nicht. Ich warte und ich werde freuen mich, ja, falls er Erfolg hat.
Viele seiner Abgeordneten werden jünger, die sind unerfahrener. Ist das Chance oder ist es Gefahr?
Beides. Vielleicht mehr Gefahr als Chance, weil auch diese Leute haben ganz verschiedene politische Ideen und manchmal sie machen Statements, die sind praktisch so aggressiv und gehören nicht Zelenskys Ideen oder Zelenskys Statements.
Es geht ums Geld, es geht um die Öl- und Gasvorkommen und natürlich geht es um die Machtverteilung. Andrei Kurkov in SWR1 Leute, Sie beobachten das Zerren um die Ukraine schon sehr, sehr lange, auch in Ihren Büchern. Hilft da einfach nur schwarzer Humor?
Nein, Ironie, Zynismus helfen auch, ja. Aber mit Humor, ich glaube, man kann viel mehr erreichen. Und eigentlich interessant war, dass wegen heutigen Parlament, es gibt jetzt vielleicht 80% der neuen Gesichter dort, und die Politiker, die haben nicht ins Parlament geschafft, sagten, dass sie hatten die Wahlen verloren, weil Zelensky hat sie lustig gemacht. So, das heißt, dass sie waren wegen Humor verloren.
Ende August gab es die erste Parlamentssitzung. Haben Sie die verfolgt?
Ja, ich verfolge alles, was passiert, auch was heute passiert. Und das ist ein Konvejer der Gesetze jetzt. Und ich glaube, dass Mehrheit der Parlamentsabgeordneten haben keine Zeit, diese Gesetze zu lesen, bevor sie für diese Gesetze stimmen. Und ich weiß nicht, wer hat diese Gesetze vorbereitet. Ich hoffe, dass alles ist gut vorbereitet von Berufsleuten, nicht von Dilettanten.
Was ist Ihr Eindruck?
Eindruck, dass ein bisschen, ich glaube, das Parlament ist wie eine Fabrik geworden. Das Parlament produziert Gesetze und Entscheidungen und Veränderungen in alte Gesetze mit solcher Geschwindigkeit, dass kann entweder das Land sehr schnell verändern oder ganz große Probleme sehr schnell zu machen.
Wie steht es um das Vertrauen in die Politik? Bei Poroschenko war es so, da war das Vertrauen zurückgegangen. Er hatte beispielsweise mal eine Woche Urlaub gemacht auf den Malediven unter einem anderen Namen, hat innerhalb einer Woche eine halbe Million Dollar ausgegeben. So etwas haben sich die Bürger natürlich auch gemerkt. Wie steht es jetzt um das Vertrauen in die Politik?
Ich glaube, Selenskyj und seine Partei haben noch bis 75% der Unterstützung von Leuten. So, alles ist gut jetzt für Selenskyj und für seine Partei. Hauptsache jetzt, dieses Vertrauen nicht zu verlieren.
Wie wird es Selenskyj schaffen, diesen Konflikt um die Ostukraine diplomatisch anzugehen?
Ja, vor dem Wahl, er hat schon gesagt, dass er ist bereit, immer mit Putin zu reden. Putin auch hat gesagt vorher, dass er wird nie mit Poroschenko Donbass-Situation besprechen. Das heißt, dass Putin wartete auf neuen Präsident. Jetzt gibt es einen neuen Präsident. Der ist sehr sanft und, ja, sanft und diplomatisch wegen Russlands Rolle in Ukraine. Und vielleicht, ja, sie werden weiter reden und aus diesen Gesprächen endlich kommt der Frieden.
Es gibt Vorwürfe, die Amerikaner hätten den Maidan finanziert. Die Amerikaner sagten, wir finanzieren keine Revolution. Sie haben Geld gespendet für die Zivilgesellschaft und um NGOs zu unterstützen. Wie gucken Sie da drauf?
Nee, es gab Geld für NGOs und Amerika ja schon seit langer Zeit unterstützt.
Zwischen 91 und 2014,
ja. Nach 91 vielleicht gab es keine noch Unterstützung bis Ende 90er Jahre, ja. Aber dann eigentlich Amerika ist sehr präsent und auch EU ist sehr präsent.
Auf der anderen Seite ist auch Russland präsent, denn Russland soll jährlich 130 Millionen Dollar in Organisationen stecken, um Bedrohungsszenarien gegen den Westen aufzubauen. Und das ganz besonders in der Ukraine. Da ist doch wieder rauszuspüren, dass die Ukraine ein Spielball zwischen Europa und Russland ist.
Ja, man kann sagen, dass es gibt zwei Kriege. Geopolitischer Krieg zwischen Amerika oder Westen und Russland, wo Ukraine auch teilnimmt, ja, aber spielt passive Rolle. Und dann der Konflikt im Osten und Annexion von Krim. Hier Ukraine spielt mehr aktive Rolle, weil muss das Land sich zu verteidigen, ja.
Und wie groß ist der Wunsch, wenn Sie mit der Bevölkerung in der Ukraine sprechen, wie groß ist der Wunsch, sich näher an den Westen zu orientieren?
Ja, die Ukrainer wollen zu Westen, weil sie haben Angst vor Osten. So, sie verstehen, dass das Land ist ja vielleicht nicht gut bewaffnet, nicht reich genug, um sich selbst alleine zu verteidigen. Deshalb es gibt Traum, NATO-Mitglied zu werden, ja, oder EU zu näher zu kommen, ja.
Und wie realistisch ist so ein Traum? Ja, auch nach der Annexion der Krim war der Traum dann ja eigentlich auch ausgeträumt.
Für junge Leute Traum bleibt da, aber natürlich jetzt Ukraine reisen viel und arbeitet im Ausland und auch nur in Polen. Es gibt mehr als 1 Million Ukrainer, die arbeiten und leben dort und 100.000 Studenten, die studieren in Polen. So praktisch, diese Leute sind schon Europäer. Sie pendeln zwischen Ländern und Ukraine und sie bringen mehr und mehr europäische Werte und Regeln des Lebens nach Ukraine. Und ich glaube, dass mit Hilfe von diesen Leuten Ukraine wird viel mehr europäisch werden, auch wenn keine Mitgliedschaft von EU an Ukraine geschenkt oder angeboten.
Sie haben mal von einer Karriere als Diplomat geträumt. Wann war dieser Berufswunsch ausgeträumt?
Ja, eigentlich als ich Fremdspracheninstitut absolviert hatte, das war 83, und gleichzeitig absolvierte Dolmetscherschule für japanische Sprache, und ich sprach andere Sprachen, die ich selbst zu Hause gelernt hatte. Dann ich dachte, ja, ich träumte immer, im Ausland zu reisen, und die einzige Möglichkeit dafür ist, Diplomat zu werden. Ja, und ich war nach Studien in ukrainisches Außenministerium gegangen.
Haben Sie dort dann etwas kennengelernt, wo Sie gesagt haben, Diplomat ist doch nicht das Richtige? Was war
das? Nein. Ich war in Personalabteilung gekommen und sagte, dass ich will Diplomat werden. Und der Mann, der dort arbeitete, sagte, wer hat Sie hierher geschickt? Und ich sagte, niemand. Ich war aus der Straße gekommen. Er glaubte nicht. Er sagte, bitte, füllen Sie diesen Formular und wir werden Ihnen telefonieren. Und natürlich, ja, niemand hat mehr angerufen und das war vorbei. Und ich verstand das. Das ist nur für Elite, für Leute aus kommunistischen Familien.
Sie hätten von einer Partei geschickt werden müssen.
Ja.
Wie ging dann Ihr Weg weiter? Sie haben als Gefängniswärter gearbeitet.
Das war mein Militärdienst. Ich war angefragt, ob ich will nach Cherson, Nikolaev oder Odessa als Gefängniswärter. Und ich sagte, natürlich nach Odessa, zwischen Meer und Friedhof. Dort gab es dieses Gefängnis.
Wie war Ihre Zeit dort? Was haben Sie dort kennengelernt? Was haben Sie dort über das Leben erfahren?
Das war eine wunderschöne Schule, besser als Universität. Ich sprach viel mit Berufswächter, mit Insassen. Ich beobachtete, was passierte. Und dort hatte ich auch begonnen, Kinderbücher zu schreiben. So, das war eine sehr interessante 18 Monate.
Sie konnten bis 91 eben bis zum Fall der Sowjetunion nichts veröffentlichen. Was war das für ein Leben, wenn man schreibt und weiß, man kann es nicht veröffentlichen?
Das war sehr abenteuerlich, das war interessant, weil eigentlich die Texte existierten. Es gab ein System namens Samizdat, das heißt, dass es gab illegale Literatur, hauptsächlich Manuskripten oder Fotokopien, die zirkulierten in ganzen Sowjetunion und zum Beispiel meine Texte auch dort zirkulierten. Und ich hatte Leser zum Beispiel in Vladivostok, 10.000 Kilometer von Kiew entfernt. Und manchmal, ich war von diesen Lesern privat eingeladen, um nach Riga zu kommen oder nach Tambov und in einem Künstlersatelier oder in die Küche für einige Leute vorlesen. Meine Texte, die waren nie veröffentlicht, vorlesen. So, das war ein interessantes Leben.
Das war ein Leben im Untergrund.
Genau.
Und in einem kommunistischen System zu leben, was hat Ihnen da das Schreiben bedeutet? War das so etwas wie ein Katalysator?
Ja, ich fand eigentlich, vielleicht wegen Witze, die ich erfunden hatte, ich fand so viele lustige Details des sowjetischen Lebens, dass ich konnte nicht wirklich aufhören, diese Details zu notieren und dann zu arbeiten mit diesen Details. So, ich finde auch heute solche Absurditäten in unserem ukrainischen Leben und immer bin sehr froh, dass es gibt so viel Stoff, es gibt so viel Grund, um zu lachen, um zu kritisieren, um zynisch zu sein.
Und die Skurrilitäten entdecken Sie immer wieder und machen großartige Bücher daraus. Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, André Kurkow.
Danke Ihnen.
Eins gehört.